wenn wir nicht wüssten, dass du als der Sieger kommst in diese Welt hinein. Wir wollen heute Morgen dir von ganzem Herzen danken, dass wir diese ganz feste Siegesgewissheit haben für diese Welt. Und natürlich erst recht für uns selber, für unser Leben. Wir wollen dich bitten, Herr Jesus, dass du jetzt auch unseren Bruder Ernst Schrupp segnest. Wir wollen dich bitten, dass du uns in richtiger Weise Ohren gibst zu hören. Herr Jesus, wir wollen dich auch bitten, dass wir das, was wir hören, nicht einfach nur umsetzen können, sondern dass das auch ganz tief in uns Veränderungsprozesse bewirkt. Ich danke dir, dass du tust nach unserem Glauben, nach unserem Öffnen dir gegenüber. Das wollen wir jetzt tun. Wir danken dir für diese vor uns liegende Stunde. Amen.
So, das Lied, das uns jetzt unsere Geschwister Loden singen, ist eine grundlegende Erklärung aus dem Judentum und wurde von Maimonides kodifiziert, das heißt grundlegend festgelegt als eine Grundregel des Glaubens. Ich übersetze aus dem Englischen kurz: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das wird wiederholt, also ein Glaubenslied. Ich glaube mit dem ganzen oder vollkommenen Glauben an das Kommen des Messias. Und selbst wenn sein Kommen sich verzögert, ich will dennoch glauben. Jeden Tag will ich auf ihn warten, bis er kommt. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Thank you.
Dieses Lied haben sie immer wieder im Warschauer Ghetto gesungen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Der Messias kommt. Ganz gewiss, er kommt. Und wenn er auch noch auf sich warten lässt, er kommt. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich fragte in einer größeren Versammlung, ist Israel, sind die Juden noch zu retten? Das ist ja die Frage des Paulus in Römer 9 bis 11. Ich habe dann gefragt, ist denn die Christenheit noch zu retten? Die dieses Volk der Juden durch Jahrhunderte hindurch verfolgt hat. Bis nach Auschwitz. Ich lese aus Römer 11 das Fazit der tiefen Überlegungen, Gebete, das Schreien des Paulus für sein Volk der Juden. Römer 11, 25 und 26. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung, Verhärtung, Beiseitesetzung ist Israel zum Teil widerfahren. Wie lang? Bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und dann? So wird ganz Israel errettet werden. Wie denn? Ja, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erretter kommen. Liebe Geschwister, ich war im vergangenen Jahr im Mai in Shavi Zion. Wissen Sie, wie das heißt auf Deutsch? Zurück nach Zion. Das liegt nahe an Nacharia, südlich der libanesischen Grenze. Das war damals Oslo I, Verwirklichung Gaza, Jericho First. Und ich war an dem Tag gerade in Jericho. Eigentlich durfte ich da nicht hinein, aber auf einem dritten Weg bin ich hineingekommen, habe diese Übergabe erlebt. Jetzt war ich wieder da vor einigen Wochen. Oslo II, Abkommen über Räumung des Westjordanlandes, damit es klar ist, was das ist, Judäa und Samaria. Es war Rosh Hashanah, als ich da war in Shavi Zion, das Jahr 5756. Ich erlebte das in einer Synagoge in Shavi Zion. Das hat mich sehr bewegt. Es war ein bewegter Gottesdienst in dieser Synagoge, die Tora heraus aus dem Schrein, dann durch die ganze Menge gereicht. Jeder berührt die Tora, das Wort Gottes. Und dann die Predigt. Und dann das Blasen des Schofarhorns hinein in das neue Jahr. Jerusalem 3000, das ist das Jahr. Und hin auf das Kommen des Messias nach Zion. Shavi Zion, zurück nach Zion. Wissen Sie, da habe ich wieder erlebt Geschichte, die gegenwärtig ist und in die Zukunft weist. Und mit uns Deutschen zu tun hat. Wissen Sie, da sind noch die Skridei HaShoa, die Spuren der Shoa, die Spuren des Holocaust, die Spuren von Auschwitz an lebenden Menschen sichtbar. Ich war in dem Heim Ma'alot. Das ist das Heim für Holocaust-Geschädigte von dem Liebeswerk Tzedaka. Und ich war in Shavi Zion, diesem Gästeheim für Holocaust-Geschädigte. 1938 war das, im Jahr der Reichspogromnacht in Deutschland bei uns. Juden aus hier dem Schwarzwälder Rexingen sind noch gerade rechtzeitig hier hingekommen und haben hier in Schawitzion, so haben sie es dann auch genannt, eine Familiensiedlung gegründet. Da war ich. Aber die meisten sind hier in Deutschland umgebracht worden und die Synagoge zerstört. Und ich war dann in der Gedächtnishalle in Schawitzion und sah dann da an der Wand in dem Backstein eingebrannt die 128 Namen der Juden aus der Rexinger Gemeinde, die von uns Deutschen umgebracht worden sind. Und dann davor 6 Kerzen, 6. Mit Hinweis auf die 6 Millionen, die hier liquidiert worden sind, als Lösung der Judenfrage in Europa. Das war so gegenwärtig. Das ist so gegenwärtig. Und dann diese Holocaust-geschädigten Menschen in ihrem Alter, nicht nur äußerlich, innerlich, seelisch geschädigt. Ich war eine Woche da, sie hat mich gebeten, eine Besinnungswoche mit den 55 Mitarbeitern in diesen beiden Heimen durchzuführen. Deutsche, junge Leute, Gläubige. Jeden Vormittag und jeden Nachmittag hatte ich 1,5 Stunden mit ihnen, diese 8 Tage, aber viele Einzelgespräche und da kamen die ganzen Nöte heraus. Da hat sich mir sehr viel auf die Seele gelegt, was ich selbst noch weiter verarbeiten muss. Ich habe einen Ruf mitgebracht, einen ganz dringenden aus Schawitzion. Hier auch?
Hier, ja.
In dieser?
Nein, drüben in der Sonntagmorgen, in der Versammlung, der Großen.
Hier. Hier. Wenn ihr erlaubt, ziehe es ab, gib es jedem. Original brauche ich zurück. Kurz darauf, jetzt vor 10 Tagen war ich in Berlin, im Prinz-Albrecht-Gelände, und sah diese ganze Topografie des Terrors im Dritten Reich. Dort, wo auch Dietrich Bonhoeffer 2 Jahre inhaftiert war und danach an den Galgen gekommen ist. Dann war ich im Zentrum Judaicum, in der neuen Synagoge, und sah so hinein in die Geschichte der Juden in Berlin, eine besondere Geschichte. Das Zentrum des Judentums damals 2 Jahre in Berlin, mit einem hohen Anteil von Juden unter der Bevölkerung in Berlin. Und das war der Ehrgeiz Hitlers. Ich war ja auch da im Gelände, wo die Reichskanzlei war. Dass Berlin schnellstens und gründlich judenrein gemacht würde, und das geschah dann auch. Jetzt ist die Synagoge wieder eröffnet und es ist auch ein jüdisches Gymnasium eröffnet. Aber was mich beschämt hat, liebe Schwestern und Brüder, ständig bei Tag und Nacht 4 Polizisten davor. Heute in Deutschland. Und wir bekommen Briefe. Wir selbst arbeiten in diesen Ländern von Wiedenes aus, dass die Judenfeindlichkeit in Osteuropa und in Russland wieder zunimmt, in den Kirchen, und dass noch Millionen von Juden dort sind. Deshalb ist gebeten worden, meine Bücher Israel in der Endzeit und Israel, das Reich des Islam, zu übersetzen, und das ist geschehen und geschieht, ins Rumänische, ins Ungarische, ins Polnische und vor allen Dingen ins Russische. Die Bücher liegen auch aus hier in der Bücherstube. Beten Sie doch dafür, ist eine Auflage von 50.000. Diese Bücher werden gelesen von Juden. Hunderte meiner Bücher werden von deutschkundigen Juden in Israel gelesen, wie ich jetzt festgestellt habe. Warum? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie nicht geschrieben. Ich wäre gehemmt gewesen, weil sie sich in diesen Büchern verstanden sehen. Und das ist die Basis, mit ihnen sprechen zu können. Und ich habe mit manchen sprechen können. Nach einem Vortrag von mir, ebenso von Auschwitz nach Schawitzieren, kommt eine Frau, die auch überlebend war und ist, und hat mir alles erzählt und sagt, das habe ich noch niemandem gesagt. Und gerade dieser Frau war es ein Anliegen, weil sie da auch mithilft, dass ich mit den Holocaust-Geschädigten im alten Pflegeheim in Verbindung komme. Das kann man nicht ohne weiteres. Aber da sehen Sie dann, da spüren Sie dann die Wunden der Shoah noch heute. Was war denn die Shoah? Was war denn Auschwitz? 1995 ist ja ein Jahr des Gedenkens. Vor 50 Jahren, vor 50 Jahren, vor 50 Jahren. Immer wieder. Und ich könnte fast jeden Tag irgendwie lokalisieren und terminisieren. Was war denn da? Was war denn da? Ich habe es ja durchgemacht. Ich war 30 Jahre. 1945. Was war Auschwitz? Es war die Endstation der Judenfeindlichkeit. Sollte die Endlösung der Judenfrage werden, hier in Europa und damit auch für die ganze Welt. Was lag dann da zugrunde? Auf dem Wege durch die Jahrhunderte müssen wir heute sehen, eine falsche Beziehung der christlichen Kirche zu dem Volk der Juden. Durch das ganze Mittelalter und bis in die Neuzeit hinein. Die christliche Kirche hat die Juden als Volk Gottes enterbt. Wir sind jetzt Israel. Hat ihnen ihre Verheißung genommen. Sie haben also keine Zukunft mehr. Sie haben ihnen ihr Volk Gottessein genommen. Nein, sie sind jetzt verflucht. Man hat sie entrechtet und diskriminiert, verteufelt, verjagt. Und ein Pogrom hat das andere abgelöst, vom Westen bis zum Osten. Sind durch diese Jahrhunderte Millionen von Juden in christlichen Ländern, wie man heute so sagt, liquidiert worden. Wieso denn das? Sehen Sie, diese Substitution, das heißt also diese Ersetzung des Gottesvolkes Israel durch die christliche Kirche. Wir sind das jetzt. Nicht mehr das Volk der Juden, Israel. Dadurch wurde es theologisch denkbar, dass das Volk der Juden keine Existenzberechtigung mehr hat. Wenn das aber denkbar ist und das theologisch begründet, was folgt dann? Am Ende Auschwitz, also Beseitigung. Und moralisch? Wer waren denn die Mörder? Wer waren die Mörder in Deutschland? Denn dass das Mord war, dürfte ohne Zweifel sein. Auschwitz war eine totale Entmenschlichung. Sehen Sie noch diese Transportzüge? Räder müssen rollen für den Sieg. Und was war auf diesen Rädern? Die Soldaten, die Waffen, die Munition und die Juden. Rein Auschwitz, Birkenau hinein, leer wieder raus, voll wieder rein, leer wieder raus, voll wieder rein. Und dann entkleidet, ihnen alles genommen, bis das Gold aus den Zähnen und was noch. Und, das ist eigentlich das Schlimmste, ihnen wurden die Namen genommen. Dafür wurde eine Zahl in ihr Fleisch eingebrannt. Sie waren keine Menschen mehr, also durfte man mit ihnen auch machen, was man wollte. Und das hat man getan. Sehen Sie, und da ist die Frage, wer hat das denn getan? Wer waren diese Menschen, die denn selbst eigentlich in diesem Tun keine Menschen mehr waren? Denn das ist unmenschlich. Da ist es hochgekommen aus dem Abgrund. Und wissen Sie, wer dem Menschen das Menschsein nehmen will, das ist der Teufel. Das ist der Teufel, das war teuflisch. Und manches ist für mich im Dritten Reich, ich bin Zeitzeuge, nur zu erklären auf der dämonischen Ebene. Und deshalb meine Frage, was ist heute? Was ist heute? In der Wiese, ein Auschwitz-Überlebender, ein Nobel-Literaturpreisträger, hat sich ja verschiedentlich geäußert, auch in letzter Zeit, über den Seelsorger für Mitterrand, zu dessen Sterben. Mitterrand hat Elie Wiesel als Seelsorger geholt. In Frankreich kommt neues Besinnen, 200 Jahre nach der Französischen Revolution. Und die Medien nehmen sich dieser Problematik heute an. Man hört in den französischen Medien heute wieder von Gott. Bei uns in den Medien. Elie Wiesel fragt, irgendjemand wird erklären müssen, warum so viele Mörder Intellektuelle waren, Akademiker, Hochschulprofessoren, Rechtsanwälte, Ingenieure, Ärzte, Theologen. Als ich da in dieser Topographie des Terrors in der Prinz-Albrecht-Straße mir das alles ansah und auch die Männer, auch noch Frauen, ansah und ihre Namen lasen, die hier beteiligt waren. Da waren das Doktor, 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 Professor, Doktor, 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 Akademiker. Ich war erschrocken, fand das bestätigt, was hier Elie Wiesel sagt. Und heute? Er fährt fort. Die Einsatzkommandos, die das Töten befahlen, wurden von Intellektuellen angeführt. Sie müssen sich klar machen, Auschwitz, die Vernichtung von 6 Millionen Juden, das ist keine Kleinigkeit, sie durchzuführen. Das war minutiös geplant, Jahre hindurch und ganz minutiös durchgeführt mit der ganzen deutschen Gründlichkeit. Da war viel Intellekt und Intelligenz. Und die Moral? Elie Wiesel, Sie haben gezeigt, dass Wissen ohne Moral zerstört. Dass Wissenschaft ohne ethisches Fundament zu einem Instrument der Unmenschlichkeit ausartet. Ich habe jetzt in letzter Zeit einige Mal zu sprechen gehabt, ich werde auch weiter darüber sprechen. Werteverfall, Moral, Ursache und Auswirkungen im Dritten Reich und heute. Und heute. Es waren viele junge Leute da, Studenten, junge Akademiker, das gab Fragen. Dieses Auschwitz, Endlösung der Judenfrage in Europa, ist es das Aus für die Juden geworden? Nein, aber es ist das Aus des christlichen Abendlandes. Wir haben kein christliches Abendland mehr. Dietrich Bonhoeffer hat das von vornherein erkannt, warum nicht viele mehr? Was wird heute erkannt? Dietrich Bonhoeffer hat 2 Tage nach der Machtergreifung durch Hitler und die Partei und eben diese Machthaber, die rücksichtslos sich selbst durchgesetzt haben mit ihrer Idee. Rücksichtslos, unmenschlich, bis Auschwitz. Dietrich Bonhoeffer steht 2 Tage danach in Berlin im Funkhaus und spricht, er sollte sprechen über der Führer und die junge Generation. Und dann hat er gesagt, ja, das Bild des Führers verwandelt sich in das des Verführers. Lesen Sie einmal Offenbarung 6. Da reitet er hinein, der Sieger auf weißem Pferd. Heil rufen sie alle, und bei uns haben sie alle Heil gerufen. Und dann bald auf rotem Pferd, Blut floss, und auf schwarzem Pferd und fahlen Pferd, und dann war der Zusammenbruch da. Bonhoeffer hat das erkannt. Da kam diese Reichskristallnacht, diese Pogromnacht, der Auftakt, der öffentliche, reichsweite Auftakt zur Judenverfolgung und Judenvernichtung. Das hat niemand nicht gesehen damals. Das haben sie alle gesehen, aber sie haben dann wieder weggesehen. Anstatt hinzusehen, sich vor die Juden zu stellen. Wer hat sich vor die Juden gestellt? Welche Deutsche? Ein paar. Es gab kaum Corrie ten Boms bei uns. Bonhoeffer hat es getan. Er hat gesagt, und er hat auch durchschaut, diese Verwerfung, diese Verstoßung der Juden aus dem Abendland wird nach sich ziehen, die Verwerfung Jesu Christi aus dem Abendland. Denn er kommt aus den Juden. Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt aus den Juden, der Heiland kommt aus den Juden. Und dann hat er weiter ausgeführt, Sie können das in seiner Ethik nachlesen. Das ist eine Ethik geschrieben im Martyrium, umso mehr Geltung hat sie. Denn Bonhoeffer ist eingestanden für das, was er erkannte, und hat nicht das Martyrium gescheut. Und heute, ich kann Ihnen sagen, wir werden noch vor der Frage stehen, ob wir zur Wahrheit halten unter dem Risiko des Martyriums oder ob wir sie verleugnen. Das gilt auch für Israel heute. Das gilt auch für Israel heute. Wir sitzen letztlich in einem Boot. Dann hat Bonhoeffer eben in seiner Ethik weiter ausgeführt, von daher, dass diese Verwerfung, diese Verstoßung des Juden, der Juden, des Volkes der Juden, des Volkes der Juden, dieses besonderen Phänomens in der Heilsgeschichte, und es bleibt es auch, es ist kein Volk wie die anderen. Das hat sogar Gorbatschow erkannt, als er vor 2 Jahren dort war. Er kommt nach Hause, wird gefragt, ja, ich muss nur staunen, das ist kein Volk wie die anderen, das muss wohl mit Gott zu tun haben. Gorbatschow. Und wir, die heutige Christenheit, ich kann Ihnen sagen, was Christen nicht mehr erkennen, das fangen allmählich an, die anderen zu erkennen. Er hat dann weiter ausgeführt, diese Verwerfung, diese Verstoßung der Juden und Jesu Christi, der aus den Juden kommt, wird nach sich ziehen, die Verachtung der jüdisch-christlichen Werte, sprich der Gebote Gottes. Und heute? Aber nun sind sie zurück nach Zion. Und da steht in Auschwitz 1992 der damalige Generalstabschef und heute Innenminister Ehud Barak, der sogar im Gespräch war, eventuell Nachfolger von Rabin zu werden. Ich weiß von einem Flottillenadmiral, den ich persönlich kennengelernt habe, ein ehemaliger Attaché, Militärattaché bei der israelischen Botschaft, dass Ehud Barak sehr geschätzt ist. Und nun, der steht in Auschwitz und da sagt er, Vor 47 Jahren, das war also 1945, erloschen hier in Auschwitz die Flammen der Krematorien. Und drei Jahre später, also 1948, wurde der Staat Israel gegründet. Jetzt kommt's. Eine direkte Verbindung besteht zwischen dem Tal des Todes 2000 Jahre in den Gräbern der Nationen. Und wissen Sie, welche Nationen das waren? Das waren die christlichen Nationen. Eine direkte Verbindung besteht zwischen dem Tal des Todes und der Vision von der Wiederherstellung Israels in dessen Land, in dessen Land. Und diese Vision ist biblisch. Schlagen Sie bitte Ihre Bibel auf. Sie haben sie ja mitgebracht. Haben Sie sie? Die Tora, die Bibel, Altes, Neues Testament, beides gleich wichtig. Die Bibel ist nicht nur Neues Testament, sie ist auch Altes Testament, allerdings auch nicht nur Altes Testament, sie ist auch Neues Testament. Aber neuerdings ist die Version oder die Vision, oder wie soll ich das nennen, oder die Perversion, besser Perversion sogar von Theologen, wie einem Bischof in England, ich habe das selbst also gelesen von ihm, der sagt, jetzt haben wir die ganze Bibel des einen Gottes aller, nämlich in drei Testamenten, Altes Testament, Neues Testament und Koran. Wir kommen noch darauf. So weit geht heute die Perversion. Auf allen Gebieten. Achten Sie mal darauf. Und da muss man sich selbst fragen, wie weit bin ich schon pervertiert? Das ist ja der Geist der Zeit. Und der nagt auch an mir. Der nagt auch an Ihnen. Der nagt auch in den Gemeinden. Auch in den frommen Gemeinschaften. Auch in pietistischen Kreisen. Gar kein Zweifel. Weiß ich bei euch vielleicht noch nicht. Hä?
Solange du kommst, bin ich da wie dich.
Was kommt Hochmut? Vor dem Fall.
Ja.
Sieh dich vor, mein Lieber.
Ja, ja,
jetzt schlagen wir auf. Jetzt schlagen wir auf. Nur mal aus einem Buch des Alten Testamentes, dem Propheten Hesekiel. Und Sie können viele andere Stellen in den anderen Propheten finden. Die Propheten sind durchaus einig in dieser Vision. Also, wer so die Bibel exegetisiert, dass sie einen Propheten gegen den anderen austauschen oder ausspielen, der zerstört die Bibel. Und das geschieht leider immer wieder. Nein, sie sind völlig übereinstimmend in dieser Sicht. Die Propheten sind die Propheten Gottes. Und die haben in ihrer Zeit gesagt, was war. Und wo es herkam, wo es hingeht, wenn sie nicht umkehren und Buße tun. Und das brauchen wir heute auch. Hesekiel 11. Wir wollen jetzt nicht alles lesen. Es geht da um den Abschnitt von Vers 14 bis 20. Das Wort des Herrn zu Hesekiel. Dann in Vers 16. So spricht der Herr. Ich habe sie fern unter den Nationen sein lassen, auch hier unter den christlichen Nationen im Abendland. Ja, ich habe sie in die Länder zerstreut und bin ihnen nur wenig zum Heiligtum geworden. Da Einzelne. Wo sind die gelandet? In den Konfessionen, in den christlichen. Soll ich mal Klammer. Sie waren in den Gräbern der Nationen. Und was war eigentlich der Wille der Nationen? Dass sie in ihren Gräbern untergehen. Darum sage ich, so spricht der Herr, Herr, ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern zusammenbringen, in die ihr zerstreut worden seid, und werde euch das Land Israel geben. An anderer Stelle das Land der Väter geben. Damit das auch ganz klar ist, wie die Väter es gehabt haben, so nun ihr, die Söhne, nach der Verheißung Gottes. Das steht denn ähnlich in anderen Stellen, Ezekiel 16, Vers 53 bis 63. Schauen wir gerade noch eben da hinein. Ezekiel 16, 53 bis 63. Die große Verheißung der Wiederannahme Jerusalems. Jerusalem 3000. Lassen Sie das jetzt doch dauernd in Ihren Ohren klingen und machen Sie jetzt einmal dieses Jahr Jerusalem 3000 zu einem Gebetsjahr für Israel. Wäre das nichts für Langensteinbacher Höhe? Das wäre unser Beitrag. Das wäre unser Beitrag. Ich bin gewiss, das ist ein effektiver Beitrag. Unter dem Gebot Gottes wünsche, bete ihm zu, steh dazu, wünsche Jerusalem Shalom. Ich habe auch die Adresse von dem Bürgermeister von Jerusalem mitgebracht, damit Sie, wenn Sie das wollen, ihm alle mit Unterschrift einen solchen Segenswunsch zukommen lassen. Ich gebe dir die Adresse, ja? Wir werden von Wiedenest aus, von unserer Bibelschule und dem Missionshaus, eine ganze Klasse, die Abgehende, hinsenden zu ihm, damit sie ihm, dem Bürgermeister von Jerusalem, damit Jerusalem, jetzt Jerusalem 3000, überreichen. Etwas schön künstlerisch dargestellt, dass hier aus der jungen Generation heute in Deutschland sie kommen und Jerusalem Shalom wünschen. Da heißt es unter anderem in Vers 60, ich aber will an meinem Bund denken. Also Gott bleibt bei seinem Bund mit seinem Volk Israel, den ich mit dir in den Tagen deiner Jugend geschlossen habe, und will dir einen ewigen Bund aufrichten. Und schließlich noch Kapitel 37, 14, ganz deutlich hier im Ezekiel. Aus dem Abschnitt Vers 7 bis 14 einiges. Ich lese es mal, wie es kommt. Da ist es in Vers 12, darum weissage und sprich zu ihnen. So spricht der Herr, Herr. Was wäre prophetisches Wort heute, das heute gesagt werden kann, von den Propheten her, und das ist heute dran. Dazu gehört allerdings auch die Gabe der Prophetie. Das kann man sich auch vertun. Und es gibt immer wieder falsche Propheten. Heute auch. Wie damals. Und eins rufen diese falschen Propheten: Friede, 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 und es ist keiner. Auch heute. Wobei wir wissen, dass Gott Frieden will. Und auch Frieden schaffen wird. Aber wie? Darauf kommen wir noch. Da ist es in Vers 12 dann: Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Dann steht da in Vers 7, Weissage, und da entstand ein Geräusch. Also ich weiß, sagt, und siehe, ein Getöse und die Gebeine rückten zusammen in Israel, dem man 2000 Jahre lang den Namen Israel weggenommen hat, wie die christliche Kirche auch. Die Römer haben das schon getan damals. Durfte nicht mehr Israel heißen, musste Palästina heißen, und Palästina heißt Philisterland. Sie wissen, wer die Philister war. Bis heute. Aber jetzt heißt es doch wieder, mehr oder weniger in der ganzen Welt, Israel. Nicht überall, oh nein. Ich kann Ihnen sagen, ich war in arabischen Gebieten. Und da hatte ich so eine schöne Kassette mit guten israelischen Liedern, also auf Hebräisch. Und wollte die auflegen. Und da sagt die Quartierswirtin, nicht so laut, die hören das draußen. Wer da draußen? In Beit Shalla, Bethlehem, die Bewohner. Aber die Gebeine rücken wieder zusammen. in dem neuen Israel, in diesem Staat, werden wieder da wirklich ein Korpus, ein Volk, das jetzt einen Staat hat mit gesicherten Grenzen. Und ich sah und ich siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut zog sich über sie oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und dann heißt es in Vers 3, nicht in Vers 3, als drittes, in Vers 14, und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen, in euer Land. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht der Herr. Damit sind wir an einem Punkt, den wir sogar einigermaßen zeitgeschichtlich anvisieren können. Was ist denn nun das Ziel dieser Rückkehr, dieser Heimkehr des Volkes der Juden aus all den Nationen? Sind noch nicht alle zurück, deshalb muss das weitergehen. Also darf ich mal so sagen, der jetzige Staat Israel würde sich als Israel verleugnen, würde er nicht die Möglichkeit geben, dass alle Juden in der Welt auch hierhin zurückkehren. Überdenken Sie bitte diese Aussage. Und in der Knesset vor 2-3 Jahren, ich habe das verfolgt, war eine heiße Diskussion darüber, was wird aus unseren Brüdern und Schwestern in der Diaspora? 2/3 sind noch draußen. Aus Russland kommen sie, kommen sie, kommen sie. Möchten zwar lieber nach Deutschland und nach Amerika, aber Amerika nimmt sie nicht mehr auf. Deutschland sollte sie aufnehmen, denn wir haben die verfolgt. Zum Teil sind sie ja deshalb dahin geflohen. Also wir nehmen sie auf. Ich hoffe. Aber wollen sie nicht zurück nach Zion? Darüber können Sie sich mal mit Herrn Bubis unterhalten. Übrigens, ich habe korrespondiert mit ihm, sowohl als auch mit Kalinski. Haben Sie überhaupt Beziehung zu den hier lebenden Juden in Deutschland? Oder sind Sie Israel-Fans, die nach Israel, aber hier die Juden nicht? Was ist die heilsgeschichtliche Zukunftsperspektive? Martin Buber, einer der Großen des jüdischen Volkes der Gegenwart, oder ist inzwischen auch gestorben, wirklich einer der Großen, von dem der Staatsgründer Ben-Gurion gesagt hat, ist der Größte einer. Er ist der Größte einer aus dem Volk der Juden in der neueren Zeit. Das ist er wohl auch. Der hat schon 1916, während des Ersten Weltkrieges und dann vor der Balfour-Deklaration, das war ja das Signal dann der Rückkehr, erklärt, wir wollen Palästina nicht für die Juden allein, sondern für die Menschheit. Ja, wozu? Zur Verwirklichung des Judentums als Bethaus für die Völker, die Mitte der Erde. Lesen Sie Ezekiel 38, Vers 12. Nabel der Erde, das bist du, sagt der Herr. Nabel hat doppelte Bedeutung, ist Mittelpunkt und am Mutterleib die Verbindung zwischen Mutter und Kind, zwischen Gott und den Menschen. Jerusalem, Israel. Ezekiel 38, Vers 12. Als die zentrale Stätte des Gebetsfeuers, in dem das blutbefleckte Kriegskleid verbrannt wird, Jesaja 9, Vers 4, und die Schwerter des Krieges zu Flugscharen umgeschmiedet werden, Jesaja 2, Vers 4. Das ist die Vision. Also zurück nach Zion und hier diese Aufgabe. Das ist die Vision, die biblische. Also auch das ist biblische Vision, Jesaja 2 und dann Jesaja 19, was steht denn da? Da steht, es wird eine gebahnte Straße, eine Straße des Friedens werden. Wo denn? Zwischen Ägypten und Assur. Assur ist heute Libanon, Syrien, Irak. Also zwischen Nil und Euphrat. Das ist das biblische Land. Wenn sich die ganze Geschichte der Bibel abspielt, durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende, das. Und in diesem Gebiet endlich Frieden, eine gebahnte Straße, das heißt, die Völker sind noch da, aber jetzt im friedlichen Verkehr miteinander. Was man eigentlich auch will. Genau das ist der Nahostfriedensprozess. Das will man. Achten wir das nicht gering. Eine gebahnte Straße von Ägypten, also vom Nil bis Assur, also bis zum Euphrat. Und dann heißt es, und das wird sein, ein Segen inmitten der Völker. Wissen Sie, was dann anbricht? Das Reich des Messias auf dieser Erde. Von wo geht's aus? Von Zion wird der Erretter kommen. Nicht nur für Israel. Ich denke auch für uns, die Gemeinde. Aber auch für die ganze Welt. Das ist die Perspektive. Und Buber hat sie. Von den Propheten her. Haben wir sie auch? Aber wie ist denn nun die gegenwärtige Situation im Land? Der Nahostkonflikt ist ein Phänomen dieses ganzen Jahrhunderts. Wo setzt er ein? Mit Herzl. Vor 100 Jahren der Staat Israel, der Judenstaat, der Staat der Juden. Und zwar in Palästina. Und dann kam die Aliyot, eine Heimkehrwelle nach der anderen. Und jetzt kam die Auseinandersetzung mit den da wohnenden Arabern, durchweg Muslime, zum Teil auch Christen. Und das spitzte sich zu, 1948, da wurde dann der Staat Israel. Das war ein Signal für die arabische Welt, für die muslimische Welt. Da setzte der Krieg ein, Kriegszustand, und der ist heute noch nicht beendet. Da gab es dann die einzelnen Kriege mit zwar Gewinn für Israel, aber nicht Frieden für Israel. Darf ich das nochmal sagen? Mit zwar Gewinn an Land für Israel, aber nicht Frieden für Israel. Und deshalb, aus dem Konflikt muss doch ein Nahost-Friedensprozess hervorgehen. Da hat man in Madrid angefangen 1991, das hat aber nicht hingehauen. Und dann hat man in Oslo fortgesetzt 1993. Und dann kam dann eben Oslo 1 1994, also Abkommen mit der PLO. Die PLO, die vorher ja die Intifada betrieben hat, und nicht nur die PLO, auch die Hamas und so weiter, und die tun es ja heute noch weiter. Aber die PLO nicht mehr. Sie ist also ein Abkommen. Ja, ein Friedensabkommen. Und dass das verwirklicht wird in Stufen. In Stufen. Und die erste Stufe, also Oslo 1, war eben Gaza, Jericho, first. So. Es war nicht leicht, aber gut, ist gelungen, obwohl in Gaza ist alles andere als Frieden. Und Jericho spielt keine große Bedeutung. Aber dann weitere Verhandlungen, und ich war während dieser Verhandlungen gerade dort. In Taba waren die wieder, in diesem Badeort, dem ägyptischen, und wegen Hebron wäre es fast zum Scheitern gekommen, und ich war in den Tagen in Hebron. Hebron. Hebron, die alte Stadt der Väter, das geht also auf 4000 Jahre zurück, die Gräber der Väter, aber der Streit um diese Stadt. Sie ist die Stadt der Juden, auf Abraham bezogen, Isaac und Jakob. Nein, sie ist die Stadt der Muslime, auf Abraham bezogen, über Ismael. Dann hat es Massaker hin und her gegeben, nicht erst im vergangenen Jahr. Und die Absicht jüdischer Seite war, nachdem die Juden länger Zeit raus waren, doch, das gehört doch zu uns, Hebron, ist doch altes biblisches Land, wir nehmen es wieder ein, und sie haben es wieder eingenommen. Aber die Absicht der Muslime war, das ist doch unsere Stadt, und die Stadt muss Juden reinwählen, und das ist augenblicklich der Kampf um Hebron. Der ist so erbittert, dass man das Problem Hebron zunächst noch nicht gelöst hat. Man hat es rausgenommen aus dem Abkommen Oslo II. Das heißt, man hat für Hebron augenblicklich eine Sonderregelung gefunden. Ich war drin und auch im Zentrum, da sind noch 400 Juden, auch eine Synagoge, eine bekannte, eine historische Synagoge, und es gab dann gerade auch einen Streit, da fielen Steine wieder. Man kann sich das aussuchen, von welchen Steinen man beworfen werden will, ob von muslimischen, arabischen oder von jüdischen, je nachdem, wo sie hingehen. Das ist die Gespaltenheit im Land. Und ich sah diese frischen Jungen von der Tora-Schule, wir würden sagen Bibelschule oder Bibelseminar, ja, mit der Tora in der Hand und mit der Maschinenpistole über der Schulter. Und wenn sie die nicht hätten, wären sie auch schon rausgeworfen. Die verteilen sie also selbst. Ja, und Christenhain ist die Stadt bereits. Christen war es da auch immer. Es gibt eine ganz große Kirche seit Jahrhunderten, die griechisch-orthodoxe. Wir besuchten sie. Und dann fragte ich den Priester, sagen Sie, haben Sie denn auch noch ständig Gottesdienste? Ja, jeden Tag. Wer denn? Ich habe hier drei Priester und ja, mehr sind nicht hier. Sie sehen die Spannung im Land, die Frage nach der Lösung. Oder wir sind in Bechala. Ich wohne da eine ganze Woche in einer arabischen Familie, sie ist christlich, werde von muslimischen Arabern mit Heil Hitler begrüßt. Ich habe festgestellt bei meinen Reisen in diesen Ländern, das ist nicht einzig, das passiert ihnen. Und ich weiß warum. Nieder mein Kampf ist Bestseller im Arabischen. Das wusste ich, habe ich hier bestätigt gefunden. Sie sehen, Hitler ist tot, aber sein Kampf nicht. Und der ging in erster Linie gegen die Juden. Es geht um Israels Existenz. Das wusste auch Rabin. Ganz ehrlich, und als Militär und Politiker hat er um die Existenz Israels gekämpft. Auf seine Weise. Er wollte Israel nicht verraten, nein, nein. Aber was macht man? Ein Gespräch mit dem Rabbiner, mit dem Oberrabbiner Lau in Jerusalem. Ja, wie sehen Sie das? Räumung Westjordaniens. Nicht Westjordaniens, Westjordanland, also Judäa und Samaria. Da sagt dieser Oberrabbiner, ein doch Tora-gläubiger Mann, kein Zweifel, diese Gebiete gehören zum Kern Israels. Das ist ein Land. Aber, sagt er, was macht man, wenn ein Körper, wenn der ganze Körper krank ist? Das macht man. Da muss man zum Arzt. Und wenn der Arzt feststellt, ja, zur Rettung des ganzen Körpers ist es nötig, wenn einzelne Glieder amputiert werden. Was muss man dann machen als Politiker? Ich nehme keine Stellung dazu. Ich sage nur, das ist die Spannung im Land. Es geht um die Existenz Israels. Und die Frage, ist es dann nicht besser, man gibt diese Gebiete weg, um der Existenz willen, um des Friedens willen, also Land für Frieden. Da haben Sie die Parole. Es ist gegenwärtig eine explosive Koexistenz mit der bangen Frage nach der Zukunft. Ich frage in Bitschala, also der Stadt bei Bethlehem, die noch in etwa ein christliches Gemeinwesen ist, vielleicht 80% Christen. Bethlehem schon längst nicht mehr. Bethlehem schon längst nicht mehr. Aus Bethlehem sind Tausende von Christen ausgewandert, bis nach Südamerika, aus Angst, aus Furcht. Ich frage den Bürgermeister, was soll denn werden? Er sagt, so kann es nicht bleiben. Er kam auf die Hamas zu sprechen. Wenn die Hamas, die mehr Gewalt haben als die PLO, wenn die Hamas Streik ausrufen im Raum Bethlehem, in Bitschala, da auch unter den Christen, dann geht keiner zur Arbeit, auch die Christen nicht. Würden wir es tun, wenn wir damit unser Leben riskierten? Für die Wahrheit stehen wird uns noch einiges kosten. Aber Sie können von der Politik nicht erwarten, dass sie von sich aus einfach heilsgeschichtlich sich orientiert. Denn dazu müssen die Politiker bibelfeste Leute sein. Und das sind sie ja wohl in allerwenigsten Fällen. Also ich sprach mit dem Bürgermeister. Ich sage, möchten Sie denn hier im PLO-Staat, also die Autonomie? Dann sagte der wörtlich, dann haben wir Christen hier keine Existenz mehr. Ja, was möchten Sie denn? Und da kam eine Version, und die jetzt bei diesen Verhandlungen näher ins Blickfeld gekommen ist, die mir aber nicht neu war. Wenn schon, dann lieber eine Konföderation. Was heißt das? Also nicht einfach einen PLO-Staat ausgeliefert, sondern dann schon in Verbindung mit Jordanien. Und das hat ungeteilte Zustimmung, der Friede mit Jordanien. Ungeteilte Zustimmung. Mit Ägypten ist er sowieso da, wenn auch gespannt, aber immerhin. Mit Syrien, da weiß man nicht, was wird. Ich war in Nablus, gerade in den Tagen, als wieder ein Krawall war. Israelisches Militär musste durch die Stadt. Schon fliegen die Steine auf den Wagen. Und die Straße ist voll der Bevölkerung. Können Sie sich das vorstellen? Militär schießt, zunächst warnt. Und noch mehr Steine fliegen. Da schließlich 2 Tote und 20 Verletzte. In Jerusalem, 3000, überall in Neu-Jerusalem flattern fröhlich die Fahnen. Jerusalem 3000, nur nicht in Alt-Jerusalem. Im eigentlichen Jerusalem, das seine 3000 Jahre ja hat, das Neue hat sie ja gar nicht. Das wagt man nicht. Und gerade in den Tagen am Jaffa-Tor wurde ein Rabbiner niedergestochen. Und zwischen dem amerikanischen Konsulat und dem Damaskustor, auch in den Tagen, als wir da waren, das war nicht mit einer Reisegesellschaft, das habe ich persönlich gemacht, mit Verbindungen im Land, sowohl auf arabischer Seite wie auf jüdischer Seite. Sonst können Sie das nicht machen. War eine Demonstration, und zwar von einer Gruppe, die nennt sich Zu 18 Nu. Kennen Sie die? Das heißt so viel wie, oder soll so viel bedeuten wie, das Land ist unser Land, das Volkesland. Eine Gruppe, die nicht politisch sein will, die auf jeden Fall gewaltfrei auftritt, Frieden will, aber eben mit dem gegenwärtigen Kurs der Regierung nicht einverstanden ist. Und diese Gruppe hat sich dann auch als gewaltfrei besonders gezeigt, dadurch, dass sie ihre Hände gefesselt hatten. Und so haben sie demonstriert und es kamen über 1000 dazu. Auch messianisch gläubige Juden. Ich weiß das von solchen, dass sie dabei waren. Also zum Ausdruck zu bringen, diesen Kurs können wir nicht gutheißen. Und sie kommen also auch von der Tora her und demonstrieren friedlich, warnen. Wir haben das also so erlebt, die Polizei im großen Aufgebot dazu gekommen und hat diese friedliche Demonstration und tatsächlich mit Gewalt auseinandergetrieben. Da hat es auch wieder Verletzte gegeben und so weiter. Das ist diese Gespaltenheit in der Bevölkerung. Und in Galiläa, unser Bruder muss es besser wissen, aber mir wurde es gesagt, in den letzten 3 Jahren sind 300 Moscheen in Galiläa errichtet worden. Wissen Sie, wie viele Moscheen wir in Deutschland inzwischen haben? 1970 waren es nicht mal eine Handvoll. Heute sind es 1500. Und man spricht von Waffenlagern. Nicht bei uns, aber in Galiläa. Und die Frage, wenn Sie im Westjordanland Ihre Autonomie haben, die Muslime, werden Sie nicht auch in Galiläa dann Autonomiebestrebungen hochkommen lassen? Das sind Ängste, ob sowas geschieht. Das ist eine andere Frage. Und dann Oslo 3 für Jerusalem. Das ist ein Oslo 3. Und das ist das Jahr nach dem Plan, dass auch das Jahr Jerusalem 3000 ist. Das kommt also zusammen. Das ist das Jahr 1996. Das ist die dritte Stufe des Status von Jerusalem. Jerusalem als Hauptstadt. Wessen Hauptstadt? Nach wie vor, sagt Arafat, unsere Hauptstadt. Vielleicht will er sich beschränken auf Alt-Jerusalem. Dann gäbe es ein geteiltes Jerusalem. Wir hatten das ja mal mit Berlin. Der jordanische König sagt, die heiligen Städten, die muslimischen, stehen unter meiner Schutzherrschaft. Tun sie auch, wenn wir bald nach Jerusalem kommen und auf dem Tempelberg anbeten. Aber die Ermordung Rabbins hat ihm jetzt schon die Gelegenheit gegeben, nach Jerusalem zu kommen. Ebenfalls hat die Ermordung Rabbins Mubarak die Gelegenheit gegeben, erstmalig nach Jerusalem zu kommen. Und hat all den Staatsoberhäuptern die Gelegenheit gegeben, nach Jerusalem zu kommen. Auch von den Staaten, die bis heute Jerusalem nicht als Hauptstadt Israels anerkannt haben. Dazu gehört auch Clinton. Eigenartig. Nun muss ich noch etwas sagen und zum Schluss kommen. Rabbin, ich habe vor ihm ganz große Hochachtung immer gehabt. Dieser Mann. Ein gewisses Peres nicht gleich Rabbin. Aber das muss man im jüdischen Volk sehen. Rabbin ging es um die Existenz Israels. Rabbin suchte das Beste für sein Volk. Gar kein Zweifel. Und er sah, das ist der Weg und es gibt keinen anderen Weg. Und sagte auch immer wieder, wir können da nicht zurück. Er sagte, der Traum von Groß-Israel ist endgültig ausgeträumt. Ich saß in einer jüdischen, also in einer Zeitung in Israel, während ich da jetzt war. Die Tora ist kein Grundbuch, auf das man sich heute berufen kann, Rabbin. Die Juden sind nicht allein in ihrem ersehnten Land. Israel, dem Land der Propheten, und folglich müssen sie dieses Land mit dem palästinensischen Volk teilen. So Rabbi, er sah ein Muss, um der Existenz beider Willen. Und seine Friedensrede, haben Sie die gehört? Oder nachgelesen? Ist beachtenswert. Ich habe sie hier bei mir. Seine Friedensrede auf dem Platz der Könige in Tel Aviv vor etwa 100.000 Menschen. Vielleicht die Hälfte Araber, die Hälfte Juden. Ist eine einzige Beschwörung des Friedens. Und so wörtlich, der die meisten Probleme des Staates Israel lösen wird. Die meisten Probleme. Und danach, und das ist jetzt das Tragische, danach, nach dieser Beschwörung des Friedens, unter diesen Bedingungen, die Rabin eben sah, die drei Todesschüsse auf den Regierungschef, nicht durch Araber, nicht durch Muslime, nicht durch islamistische Selbstmordbomben-Terroristen, die mit Hunderten auf Jerusalem 3000 angesetzt sein sollen. Das ist noch was zu erwarten. Ich frage mich, wann der erste Selbstmordbombenterrorist bei uns aufgeht. Ich halte das durchaus für möglich. Wir haben eine ganze Reihe islamistisch-militante Gruppen bei uns im Wachtestand. Sie haben noch nichts verbrochen, deshalb kann man noch nichts machen. Aber man weiß, dass sie da sind. Haben Sie keine Angst. Und wenn es Ihnen passieren sollte, dann wissen Sie, Sie sind im Himmel. Das Tragische ist auf der anderen Seite, Sie tun das im Namen Allahs. Und Sie haben die einzige Heilsgewissheit, dass Sie dann, wenn Sie für Allah sterben, auch auf diese Weise, gerade auf diese Weise, das ist heroisch, dass sie dann bei Allah sind. Die Frage ist, wo Allah ist. Ich möchte, dass wir das mal ein bisschen spüren, dass hier ein Kampf in der unsichtbaren Welt stattfindet. Wer die Geschichte von Khomeini kennt, und vom ersten Golfkrieg, der mehr oder weniger totgeschwiegen worden ist, mit 1 Million Opfern, der weiß, was da möglich ist, von dieser Seite her. Und davor hatte Rabin Angst. Wir müssen Frieden machen im Nahen Osten. Wir müssen Frieden machen mit den Arabern. Denn der Schlag gegen Israel und gegen die westliche Welt, der kommt noch. Es gibt eine islamistische Achse, so wie es früher mal eine Achse gab von Berlin, wohin? Nach Rom. Und zwar Iran, Teheran, Sudan, Khartoum, rüber nach Nordafrika. Und die NATO zittert da schon. Und es ist schon von Frankreich her, die am ersten betroffen werden werden, von Nordafrika her, eine Bitte an unsere Regierung gekommen, dann helft uns. Worauf der Kanzler Kohl, ich habe das schriftlich, ich habe ihm sogar geschrieben daraufhin und ihm ein bestimmtes Buch geschickt, damit er sich ein bisschen besser orientiert. Das hat er auch angenommen, hat er gelesen. Komm auf das Buch. Da hat er geantwortet, darauf sind wir Deutschen psychologisch überhaupt nicht eingestellt. Sind wir auch nicht. In Deutschland gibt es nicht wenige, die dem Islam den Vorzug geben gegenüber dem Christentum. Nicht, weil sie jetzt überzeugte Muslime sind, sondern weil sie das Christentum weghaben wollen. Wir kommen noch darauf. Aber sehen Sie jetzt mal alle im großen Zusammenhang. Nicht so kleinkariert denken. Christen sollten großkariert denken. Und es geht um mehr als nur ihr und mein persönliches Seelenheil, darum geht es auch. Es geht um unser Volk. Vielleicht geht es auch um Ihre Kinder und meine Enkel. Hier sind alles alte Leute. Ich hätte gerne die Jugend hier vor mir. Wenn man ihnen das richtig sagt, hören die das auch. Aber wer sagt es ihnen? Kommt zum Schluss. In dieser Situation gibt es in Israel heute ein Hoffnungssignal. Können wir sagen, welches? Ich habe sie kennengelernt. Ich habe Gottesdienste miterlebt. Etliche. Das sind die messianisch-jüdischen Gemeinden. Die es aber wirklich sind. Ich weiß nicht, ob alles, was sich da Gemeinde nennt, das wirklich ist. Es gibt immer noch viele von Ausland bestimmte Gemeinden und Gruppen und so weiter. Woran das liegt, das kann man sich denken. Darüber will ich mich jetzt nicht auslassen. Nein, aber die Tendenz ist steigend. Vor einem Jahr sprach man von 6 messianisch-jüdischen Gemeinden in Jerusalem. Jetzt sind es 10. Einige davon habe ich besucht. Ich habe Gottesdienste mitgemacht. Im ganzen Land wohl 40. Und dazu noch eine ganze Reihe messianisch-jüdischer Hauskreise. Und es gibt, darüber habe ich mich gefreut, eine messianisch-jüdische Allianz. Da. Es gibt Schulen, die habe ich besucht. Kaspari, gestern viele Name hier. Kaspari, ich habe mit dem Direktor gesprochen, habe ihn eingeladen. Unser Schuldirektor wird jetzt auch zu ihm hin, dass wir da einen ständigen Kontakt bekommen, die Kaspari, das Kaspari-Center. Und dann ging auf King's College. Ja, und in Bethlehem gibt es den Bethlehem Bible College. Aber die sind nicht miteinander weiter verbunden. Aus Rücksicht. Wieder die Spannung. Das ist zum Weinen. Ich komme zum Schluss. Tendenz wachsend, Allianz, Schulen, sozialdiakonisch. Ich freute mich, helfen zum Leben. Wer das sehr unterstützt, ist der gegenwärtige Bürgermeister von Jerusalem. Er ist ganz gegen Abtreibung. Abtreibung nimmt zu in Israel. Drogensucht nimmt zu. Suizid nimmt zu. Kann man auch verstehen in der Situation. Und Kriminalität nimmt zu. Und da diese messianisch-jüdischen Gemeinden, sehen Sie ihren sozialdiakonischen Auftrag und sind dran an den Leuten, an den kaputten Menschen, ihnen zu helfen. Ich habe eine Gebetsgemeinschaft mitgemacht. 80 junge Leute, abends von 7 bis 11, gebetet, gebetet, gebetet. Und man nahm sich dieser Leute in ihre Noten an. Und wenn dämonische Belastungen da waren, die gibt es, dann ist man mit ihnen ganz persönlich irgendwo noch hingegangen. Ja, darum geht es heute. Das sind die Frühfeigen, die da sind und die große Ernte schon ankündigen, die dann ganz bestimmt kommen wird. Aber ich hörte in einer messianischen Gemeinde, doch in Male Adumim, dieser großen Siedlung, die vor jenen Jahren entstanden ist, aber heute eine Stadt ist. Da sind inzwischen 2 messianisch-jüdische Gemeinden. Naja, wie sie entstanden sind, andere Sachen, sind ja was da jetzt. Und da sagte der Mann, der die Tora dann nahm, und die war verlesen, 3 Kapitel. Können Sie sich das vorstellen, dass 3 lange Kapitel aus den Büchern Mose Ihnen vorgelesen werden? Und es wird Ihnen nicht langweilig dabei. Und dass der Gottesdienst da 3 Stunden dauert, und es wird Ihnen nicht langweilig dabei. Und dann nahm er die Tora und hatte die Lesung der Woche, und das war ein prophetisches Wort. Das war ein prophetisches Wort. Das hat mich angesprochen. Ja, von Beruf ist der Mann Studiendirektor, promovierter Biologe. Und hier in der Gemeinde ist er Prediger. Vielleicht mit einer prophetischen Gabe, ich will das nicht untersuchen. Aber dann sagte er, Israel ohne Tora hat keine Bedeutung. Israel ohne Tora hat keine Zukunft. Israel, wie es heute da ist, und er hat etwas geschildert, die Situation im Land und im Volk, auch dieser ganze moralische Verfall. Wenn es nicht Buße tut, wenn es nicht umkehrt, das war ein klarer Ruf zur Umkehr. Damit gehe ich zum Schluss zurück. Es geht nicht nur darum, zurück nach Zion, ins Land, sondern es geht darum, zurück zum Gott Zions, zum Gott der Väter und bei uns und in der Wartung des Messias, der kommen wird vom Zion, ganz Israel zu retten. Und das wird ein Segen sein im ganzen Land. Und das wird der Beginn sein des Reiches Christi, des Reiches des Messias auf dieser Erde. Das war es für heute Morgen. Von Auschwitz, was haben Sie gesungen? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass der Messias kommt. Und wenn er auch noch wartet, gut, dann warte ich auch. Aber ich glaube, der Messias kommt. Zurück nach Zion, eine biblische Vision. Und heute, heute in dieser Situation, verstehen wir das? Sind wir damit betroffen? Ich hoffe es. Großer Gott, du Gott Israels, der Väter Abraham, Isaac, Jakob und des Mose und des David und der Propheten, unser Gott durch Jesus Christus, aber nur durch ihn, er ist der Zugang zu dir, dem Vater. Und er ist es auch, der gekommen ist. Gestorben, gekreuzigt, gelitten, furchtbar gelitten. Aber dabei die Erlösung für sein Volk, für uns, letztendlich für die ganze Welt zu erwirken. Ist auferstanden, er lebt und hat jetzt auch das Regiment in der Hand. Noch nicht so sichtbar, aber über allem ist der Himmel uns offen. Und du wirst kommen, o Herr, vom Zion. Wir bitten jetzt, speziell für die so an dich Glaubenden in Israel und im Volk der Juden heute, dass sie ein klares Licht sind, dass sie dieses prophetische Wort wirklich haben und dass sie sich nicht scheuen, es auszurichten, auch mit dem Risiko des Martyriums. Wir bitten dich für uns, dass wir ihnen nicht nachstehen, dass wir in unserem Land so da sind, dich erwarten. Du, die einzig mögliche Rettung aus allem Dilemma in dieser Welt. Und wir erwarten dich. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, er wird kommen, der Messias. Amen.